Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herats, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute widmen wir uns einer Institution, die seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle für das grenzüberschreitende Zusammenleben zwischen Deutschland und den Niederlanden spielt, der Euregio. Als erste und älteste grenzüberschreitende Region Europas fördert die Euregio seit den 1950er Jahren Begegnung, Zusammenarbeit und Austausch zwischen Menschen, Unternehmen, Kommunen und Institutionen auf beiden Seiten der Grenze. Mit ihrem Sitz in Gronau Enschede setzt sie sich dafür ein, Barrieren abzubauen, gemeinsame Projekte zu ermöglichen und das Miteinander im deutsch-niederländischen Grenzraum zu stärken. Sei es etwa in Wirtschaft, Kultur, Mobilität, Bildung und Katastrophenschutz. Unser heutiger Gast ist Christoph Almering, Geschäftsführer der Euregio. Hallo Herr Almering, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Hallo Herr Herats, vielen Dank für die Einladung.
Christoph Almering steht seit mehreren Jahren an der Spitze dieser besonderen Einrichtung und engagiert sich dafür, dass die europäische Idee in unserem Alltag sicht- und erlebbar wird. Mit seiner Arbeit trägt er dazu bei, dass Grenzen weniger trennen und mehr verbinden, sei es durch Förderprogramme, kommunale Kooperation oder politische Impulse für die Region. Gemeinsam wollen wir heute über die Aufgaben und Projekte der Euregio sprechen, über Chancen und Herausforderungen im Grenzraum und darüber, wie die deutsch-niederländische Nachbarschaft auch in Zukunft weiter wachsen kann. Herr Almering, für alle, die die Euregio vielleicht noch nicht kennen, wie würden Sie die Euregio in wenigen Sätzen beschreiben?
Also zunächst einmal verweisen wir ja durchaus immer mit etwas Stolz darauf, dass wir, Sie haben es schon gesagt, die älteste Euregio Europas sind, der erste grenzübergreifende Zweckverband, Regionalverband dieser Art auf unserem Kontinent, 1958 gegründet. Und seit dieser Zeit setzen wir uns in der Tat dafür ein, dass wir die Grenze stärker als etwas Verbindendes, denn als etwas Trennendes wahrnehmen wollen. Wir wollen Menschen verbinden, wir wollen aber vor allem ja eine Region entwickeln, die wirklich auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl für sich entdeckt. Und wir wollen einen Wirtschaftsraum schaffen, in dem die Grenzen eigentlich keine Rolle mehr spielen.
Ja, welche persönliche Stationen und Erfahrungen haben Sie zu Ihrer heutigen Position als Geschäftsführer geführt?
Also der Weg dahin war sicherlich nicht der alltägliche, wie man ihn vielleicht vermuten würde. Ich bin zwar tatsächlich hier in der Grenzregion aufgewachsen, in Ahaus geboren und aufgewachsen, also ein wirkliches Kind der Grenzregion. Bin von Hause aus aber eigentlich Journalist, habe zunächst studiert hier in Münster, Politikwissenschaft, Germanistik, Anglistik. Habe dann später für verschiedene deutsche Tageszeitungen gearbeitet, später als Chefredakteur eines Wirtschaftsmagazins. Und dann hat es mich tatsächlich in die Verwaltung verschlagen, in meine Heimatstadt, nach Ahaus, dort für Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig gewesen, später Verwaltungsvorstand. Ja, und irgendwann nach einer Zwischenstation in der freien Wirtschaft dann wieder bin ich tatsächlich bei der Euregio gelandet. Also nicht so der ganz übliche Weg, aber heute freue ich mich, dass ich sowohl meine Kenntnisse aus meinem Beruf als Journalist, als auch aus dem Studium und natürlich dann auch meine regionale Verbundenheit oder Verwurzelung einbringen kann in diese Arbeit.
Ja. Was fasziniert Sie persönlich am deutsch-niederländischen Grenzraum?
Ja, faszinierend ist auf jeden Fall, dass wir uns immer stärker auch tatsächlich als eine Region fühlen. Also wir haben ja so eine gewisse regionale Identität hier, trotz der künstlichen Grenze, die es ja am Ende ist, die uns irgendwo noch ein Stück weit trennt. Was das eigentliche Faszinierende ist, ist aber, so sehr wir uns auch verbunden fühlen, umso mehr oder genauso stark versuchen wir eigentlich, auch unsere Traditionen zu wahren, unsere kulturellen Verschiedenheiten, die ja auch etwas Besonderes sind. Niederländer, die gerne nach Deutschland fahren, Deutsche, die gerne in die Niederlande fahren, das machen sie nicht umsonst. Das machen sie, weil sie es schön finden, auf der jeweils anderen Seite der Grenze als etwas Bereicherndes. Und insofern müssen wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Grenzen ein Stück weit schützen. Und dieses interessante Spannungsfeld und dieses Verhältnis, das macht es eigentlich so faszinierend.
Ja. Schauen wir uns mal die Aufgaben, die Strukturen der Origio an. Welche Kernaufgabe übernimmt die Origio im Alltag?
Also wir haben eine Reihe von Kernaufgaben. Sicherlich sind wir zuallererst für die Menschen in der Region da, für die Bürgerinnen und für die Bürger. Denen wollen wir auch ein gewisses Angebot machen, dass das Leben in der Grenzregion noch einfacher wird. Es ist nun mal so, die Lage in der Grenzregion bringt zunächst mal ein paar Nachteile mit sich. Wir haben es hier mit verschiedenen Gesetzgebungen auf beiden Seiten zu tun. Das merkt man im Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft, in der Bildung, was Ausbildungsinhalte betrifft, Ausbildungsabschlüsse. Und hier machen wir Angebote, zum Beispiel mit unserem Grenzinfopunkt, ein kostenloses Beratungsangebot für die Menschen in der Region, damit sie sich besser zurechtfinden. Wenn sie zum Beispiel ein Angebot bekommen, um auf der anderen Seite der Grenze zu arbeiten, oder wenn ein Arbeitgeber vielleicht eine Fachkraft findet von der anderen Seite der Grenze, dann geht es darum, die möglichst passgenaue Lösung zu finden, wie man dieses Arbeitsverhältnis dann auch entsprechend gestalten kann. Und da bieten wir unsere Beratungsleistung im Grenzinfopunkt an. Das ist eine Kernaufgabe, die wir haben. Aber sicherlich geht es auch sehr stark darum, Projekte anzubahnen, passende Partner zusammenzubringen, Menschen über die Grenze zu verbinden.
Ja, wie ist die Euregio aufgebaut, also politisch gesehen, organisatorisch?
Also politisch, denke ich, ist das, was auch draußen am bekanntesten ist, sicherlich der Euregiorat. Ein echtes binationales Parlament mit 84 Ratsmitgliedern, 42 deutschen, 42 niederländischen Ratsmitgliedern. Zurückzuführen auf eine Idee von Prinz Klaus im Übrigen, ja, in den 70er Jahren, der uns damals empfohlen hat, also ihr müsst irgendwas im politischen Bereich noch machen, was euch stärker erkennbar macht, wo ihr auch eine starke Stimme bekommt. Insofern ist der Euregiorat sicherlich das, was als politischer Arm der Euregio am stärksten erkennbar ist. Darunter noch drei Fachausschüsse für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, für gesellschaftliche Entwicklung und für Raumordnung. Und insofern haben wir politisch inzwischen durchaus auch eine Menge Gewicht und eine starke Stimme. Organisatorisch ist relativ überschaubar. Wir haben eine Geschäftsstelle, so das kleine Rathaus der Euregio, wenn man so will, direkt an der Grenze zwischen Gronau und Glanerbrüch mit knapp 40 Mitarbeitern, verschiedenster Ausbildung, etwa 50-50 deutsch-niederländisch verteilt. Ja, und das Ganze trägt sich dann vor allem durch unsere Mitglieder. Wir sind ein Gebiet mit knapp 130 Gemeinden, Städten, Gemeinden, Kreisen, Watersrappen, also den niederländischen Wasserbehörden. Und die bezahlen einen Jahresbeitrag, der bemisst sich nach Einwohnerzahl. Und das ist so die Basisfinanzierung.
Die finanzielle Grundlage.
Genau. Mhm. Dazu kommen natürlich noch ein paar andere Finanzierungselemente, gerade im Bereich von Projektförderung, also Mittel aus der EU. Aber eben auch so Drittmittelfinanzierung. Zum Beispiel beim Grenzinfopunkt werden wir durch nationale und regionale Partner finanziert.
Ja, was unterscheidet die Euregio von anderen europäischen Regionen? Es gibt ja zahlreiche Euregios, einige Euregios an der deutsch-niederländischen Grenze, es gibt Euregios an der dänischen Grenze, zu Tschechien und so weiter. Wie unterscheidet sich die Euregio davon?
Ja, es gibt in ganz Europa Euregios und grenzregionale Verbände. Ich glaube, was uns so ein bisschen besonders macht, ist natürlich auch aufgrund der langen Geschichte so dieser gewisse Erfahrungs- und Kenntnisvorsprung, wenn man so will. Also wir bringen sicherlich schon eine Menge Erfahrung in unsere Tagesarbeit ein, wo wir an anderen Stellen in Europa sehen, aber auch an anderen deutschen Außengrenzen sehen, dass man sich da noch auch unter anderem mit Grundsatzfragen an vielen Stellen beschäftigt. Das liegt ja auch in der Natur der Sache. Dort ist man vielleicht noch nicht so weit, hat noch nicht diese lange Erfahrung. Also insofern ist das sicherlich etwas Besonderes. Natürlich auch bedingt durch eine extrem lange Tradition, auch in der Geschichte begründet. Deutschland und die Niederlande, das ist ein ganz besonderes Verhältnis, wenn man dann auch noch mal auf die langen Traditionen zwischen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden auf der anderen Seite sieht, dann weiß man, okay, hier ist eine unglaublich tief verwurzelte Verbindung zu sehen. Münster, Osnabrück, die beiden Städte des Westfälischen Friedens, ein Stück weit ja auch die Wiege der Niederlande, wenn man so will. Dazu noch diese sehr, sehr intensiven wirtschaftlichen Beziehungen. Nordrhein-Westfalen, Niederlande sind wechselseitig mit die wichtigsten Wirtschaftspartner und Handelspartner. Also das ist schon eine besondere Beziehung und das drückt sich dann auch aus in der Besonderheit unserer Grenzregion.
Ja. Schauen wir uns doch mal die konkreten Projekte und Themenfelder an. Welche aktuellen Projekte sind für die Euregio besonders wichtig?
Also der Grenzinfopunkt hat sicherlich eine ganz herausragende Rolle. Das war in der Tat früher ein Interreg-Projekt. So ist das Ganze entstanden, heute fest etabliert. Wir kämpfen da gerade um die Finanzierung. Das sieht aber jetzt sehr, sehr gut aus. Wir werden weiterarbeiten können. Es gibt aber auch noch andere Projekte. Wir haben jetzt gerade ganz aktuell ein neues Projekt aufgesetzt. Wir sind selbst Leadpartner Mond Mobility. Mond steht für Münster-Osnabrück-Netzwerkstadt Twente, also Enschede, Hengelo, Almelo. Mit Enschede, Münster-Osnabrück haben wir drei große Städte in der Euregio. Alle Städte über 100.000 Einwohner sind in der EU verpflichtet, einen nachhaltigen städtischen Mobilitätsplan aufzubauen. Das müssen auch diese drei Städte tun und wir sind auf die Idee gekommen, macht das doch gemeinsam, macht das grenzüberschreitend und entfaltet diese Kraft eines solchen Sustainable Urban Mobility Plan, so heißt das, auch in die Region. Und das ist jetzt ein Interreg-Projekt geworden. Wir sind Leadpartner als Euregio und Ziel ist es, ein nachhaltiges Mobilitätskonzept aufzubauen, das seine Kraft in die gesamte Region entfaltet. Also von der Radwegeinfrastruktur bis hin zu einem effizienten öffentlichen Personennahverkehr. Also wir versprechen uns da sehr viel von und das Projekt ist jetzt gerade frisch an den Start gegangen.
Die Euregio arbeitet mit vielen Kommunen und Institutionen zusammen. Wie entstehen dann solche Projekte?
Also am Anfang steht fast immer eine Idee. Egal ob in einer Kommune, in einem Verein oder ob es bei einem Bürger ist, aber tatsächlich eben sehr häufig auch in Institutionen und teilweise auch bei unseren Mitgliedern, also den Gemeinden. Und eine Idee wiederum entsteht meistens, wenn es entweder eine Notlage, einen Engpass oder vielleicht auch einen Wunsch oder einen Bedarf gibt. Und wenn wir diese Idee einmal sehen, dann versuchen wir als Euregio auch so ein bisschen so als Plattform zu arbeiten und zu agieren. Und Partner auch über die Grenze zusammenzubringen. Es muss immer grenzüberschreitend sein bei uns, ja. Deutsch-Niederländisch. Und wenn wir diese Idee erst einmal so ein Stück weit ausformuliert haben mit den Partnern und entwickelt haben, dann geht es in aller Regel bei uns zum regionalen Programmmanagement Interreg. Dort wird die Idee dann betreut, wenn man so möchte, begleitet bis zur Antragstellung. Und am Ende läuft das Projekt unter ständiger Begleitung unseres regionalen Programmmanagements. Also entscheidend sind eigentlich immer die Ideen. Und die Ideen, die liegen wirklich auf der Straße und entstehen auch oft aus Diskussionen bei uns, zum Beispiel in den Ausschüssen, im Euregio-Rat. Sie entstehen aber auch bei allen möglichen Treffen deutsch-niederländischer Art. Sie entstehen auch zusammen mit dem Zentrum für Niederlandestudien beispielsweise und im Haus der Niederlande, mit der IHK, mit der Handwerkskammer. Also wir haben so viele Partner im Feld, die immer wieder mit neuen Ideen kommen, die aus irgendeiner Sachlage heraus begründet sind. Und dann entwickeln wir das weiter.
Ja. In welchen Bereichen sehen Sie das größte Potenzial für zusätzliche grenzüberschreitende Kooperation? Also etwa in der Wirtschaft oder in Bildung oder Mobilität oder Kultur?
Ja, wir sehen schon natürlich noch wahnsinnig viel Potenzial im gesamten Bereich Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Das muss man so deutlich sagen. Wir sind da schon ganz gut aufgestellt, aber ich denke, dass wir auch da noch ein ganzes Stück weiterkommen können. Wir müssen noch stärker einen sogenannten 360-Grad-Arbeitsmarkt entwickeln, so nennen wir das. Wir müssen noch mehr das Bewusstsein dafür schärfen, dass man sich eben möglichst nicht mit dem Rücken zur Grenze orientieren sollte, sondern schon den Rundumblick wagen darf, als Arbeitnehmer wie als Arbeitgeber, um eben auch die passenden Matches zu finden. Also warum sollte ich nicht auf der anderen Seite der Grenze mal mein Glück versuchen mit einem Job und vor allem aus Arbeitgebersicht? Warum soll ich meine Chancen auf eine passende Arbeitskraft nicht verdoppeln, indem ich im 360 Grad statt im 180 Grad den Blick auf den Arbeitsmarkt richte? Also ich glaube, in dem Bereich haben wir wirklich noch Luft nach oben.
Da ist noch was zum Tun, ja.
Da ist noch richtig was zu tun und das gilt aber auch für andere Bereiche. Also Kultur sind wir gerade dabei, neue Konzepte zu entwickeln. Das ist so in den letzten Jahren so ein bisschen vernachlässigt worden. Ich glaube, da kann man noch was machen. Kultur ist ja immer so ein bisschen, ja, wird so ein bisschen stiefmütterlicher behandelt. Das wissen wir gerade, wenn die öffentlichen Kassen ein bisschen knapper werden.
Ja, dann fällt Kultur ein bisschen hin drüber.
Ne? Lässt man gerne mal fallen. Mhm. Ne? Und da haben wir auch noch so viele Möglichkeiten. Wir hatten mal ein tolles Projekt, Tandem hieß das, wo wir deutsch-niederländische Tandems im Kulturbereich entwickelt haben.
Existiert das noch? Ich glaube, das ist
das Projekt ist abgeschlossen. Die Kunstprojekte, die daraus entstanden sind, die gibt es zum Teil noch. Und auch die Patenschaften und Partnerschaften, die da entstanden sind, die gibt es teilweise auch noch. Aber jetzt drängt man auch so ein bisschen darauf, auch seitens der Provinzen, jetzt ganz frisch, lass doch mal wieder was machen an der Stelle. Wir haben noch so viele Möglichkeiten, so viele Künstler, so viele Ambitionen und da wollen wir sicherlich auch nochmal verstärkt das Augenmerk drauf richten. Ja.
Können Sie ein Beispiel nennen, bei dem die Zusammenarbeit über die Grenze hinweg ganz konkret den Alltag der Bürgerinnen und Bürger verbessert hat?
Also da gibt es sicherlich zahlreiche Beispiele. Mhm. So ein Beispiel, was die Bürger wirklich auch unmittelbar merken, das war sicherlich unser Projekt Prepare. Da ging es darum, das Rettungswesen grenzübergreifend zu gestalten. Man würde jetzt so annehmen, dass es eigentlich im Europa des 21. Jahrhunderts das Normalste der Welt ist, dass man auch über die Grenze einen Rettungseinsatz fährt, wenn es denn nötig ist. Aber so einfach war das seinerzeit gar nicht. Es gab da gesetzliche Beschränkungen. Man hat dann mit dem Projekt erreicht, dass man auch Notfalleinsätze grenzübergreifend fahren darf. Man fuhr also mit dem Patienten ins nächstgelegene, ins geeignetste Krankenhaus. Das war ein langer Weg dahin, da gab es viele gesetzliche Hürden zu überwinden. Man musste mit den Krankenkassen einig werden, wer trägt denn das Ganze und so weiter und so fort. Am Ende des Tages hat das aber dazu geführt, dass wir heute tatsächlich auch mit dem Rettungswagen über die Grenze fahren können. Zeit rettet Leben. Und wenn man sich vorstellt, dass man da ein Menschenleben riskiert, weil man sagt, ja, da war aber jetzt gerade eine Grenze, dann ist das, klingt das nahezu unvorstellbar. Das war aber lange Zeit so und das haben wir mit diesem Projekt ausgeräumt.
Ja.
Und solche Projekte hatten wir einige. Wir haben auch natürlich Verkehrsinfrastrukturprojekte gehabt, die man auch unmittelbar merkt. Wir haben mal eine Studie gemacht, Erreichbarkeit durch die Luft zum Beispiel, und die veröffentlicht und da auch dem einen oder anderen die Augen geöffnet. Also welche Möglichkeiten hat man noch, um die Euregio zu erreichen? Einige Kritiker sagten, ja, warum zeigt ihr Wege auf, wie man hier rauskommt? Nee, wir zeigen Wege auf, wie man hier reinkommt.
Ja, ja. Hat das auch etwas mit dem Flughafen da in der Twente zu tun?
Ja, Fliegfeld Twente war ein Thema. Natürlich auch dann damals mit der Diskussion, muss man das irgendwann mal wieder beleben. Dann natürlich der FMO, Flughafen Münster-Osnabrück. Ist das eigentlich der Euregio-Flughafen? Oder geht man auf niederländischer Seite doch eher weiterhin Schiphol, Lelystad? Also das waren alles Fragen, die da mit beantwortet wurden. Und man hat da sicherlich auch so ein paar Impulse geben können, um auch die Angebote an den Flughäfen deutlich auszuweiten.
Ja, ja. Das sieht Herausforderungen im Grenzraum. Da sollten wir doch näher drauf eingehen. Wo sehen Sie aktuell die größten Hürden in der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit? Also etwa rechtlich, kulturell oder organisatorisch? Ich meine damit, die beiden Länder sind Nachbarländer und arbeiten viel zusammen, aber sie sind ganz unterschiedlich strukturiert, politisch gesehen, organisatorisch gesehen. Wo sehen Sie da die Probleme dabei?
Ja, also in der Tat sind die Systeme natürlich komplett unterschiedlich aufgebaut und es sind immer wieder die rechtlichen Hürden, die uns das Leben auch schwer machen. Also wenn wir jetzt mal uns das ganze Thema New Work anschauen, also gerade nach Corona, wie hat sich das Arbeiten verändert? Flexibles Arbeiten, Homeoffice, dann müssen wir feststellen, dass sich das Arbeiten selbst zwar sehr schnell entwickelt, aber natürlich die gesetzlichen Anpassungen, zumal grenzübergreifend, da nicht mit Schritt halten können. Das ist einfach so. Wenn wir mal auf das Phänomen Homeoffice gucken, dann müssen wir feststellen, dass ein Grenzpendler noch lange nicht die gleichen Rechte hat wie jemand, der in seinem Land arbeitet und dort Homeoffice macht. Das hat steuerliche Folgen, sozialversicherungsrechtliche Folgen und so weiter bis hin ins Arbeitsrecht. Und hier sind wir sehr, sehr stark bemüht, gerade Lösungen zu finden, haben unter anderem ein großes Symposium in Osnabrück dazu veranstaltet und mit Unterstützung des Bundesarbeitsministeriums. Also man sieht auch die Notwendigkeit. Aber das sind so Klassiker, dass man einfach auf rechtlicher Basis häufig die Hürden wirklich noch richtig spürt. Und da müssen wir noch viel machen.
Das gilt auch für die Zuständigkeiten, ne? Also ja. Bei Verhandlungen, ich meine, die Niederlande sind eben halt sehr zentral organisiert. Das heißt, die Politik wird in Den Haag betrieben, nicht so sehr in der Provinz. Die Provinzen sind mit den Bundesländern ja gar nicht vergleichbar, was die Kompetenzen dann betrifft. Da tauchen natürlich sicherlich Probleme auf.
Ja, genau. Also, das sind immer wirklich veritable Herausforderungen, wenn man so Augenhöhe herstellen will. Also wer spricht eigentlich jetzt wann mit wem?
Ja.
Wer ist eigentlich wofür zuständig? Wir hatten das ganz aktuell in einem Projekt, das wir kürzlich abgeschlossen haben. Da ging es um die Bekämpfung der Ausbeutung von Arbeitsmigranten. Das Phänomen war, auf niederländischer Seite arbeiteten Gastarbeiter, Arbeitsmigranten, hauptsächlich aus dem südosteuropäischen Raum, die dann nach Feierabend rübergebracht wurden über die Grenze in deutsche Unterkünfte. Meist zu horrenden Mieten, viel zu beengt, also prekäre Lebens- und Wohnverhältnisse zum Teil. Und wie wird man dieser Ausbeutung irgendwann Herr? Wir mussten mal schauen, auf beiden Seiten der Grenze, wer ist eigentlich an welcher Stelle wofür zuständig? Einwohnermeldeamt, Arbeitsinspektion oder ist es der Zoll, ist es die Steuerfahndung, die wir nachher noch mit eingeschaltet haben? Was haben wir gemacht? Wir haben erstmal einen runden Tisch gebaut. Und an diesem runden Tisch saßen alle, die irgendwie mit dem Thema zu tun hatten und haben sich erstmal ausgetauscht. Wie müssen eigentlich Informationsflüsse gestaltet werden, damit wir ausreichend Informationen haben, um diesen Missstand zu bekämpfen? Das ist sehr erfolgreich gelaufen. Wir haben die Strukturen tatsächlich auch bekämpfen können. Es ist natürlich immer ein Wechsel. Natürlich arbeitet man auf der anderen Seite auch dagegen. Aber wir haben nach Abschluss des Projektes festgelegt, wir behalten diese runden Tische bei, weil wir dieses Herstellen von Augenhöhe unbedingt benötigen, um diese Unterschiede zu kompensieren.
Ja,
und das gilt in ganz vielen Bereichen.
Die Geräte gibt es aber noch nicht, dieser Rat gibt es noch nicht lange, diese runde Tisch.
Den Rat gibt es selbst, also diesen runden Tisch gibt es so ungefähr jetzt seit 2 Jahren.
Ja,
Vor 2 Jahren wurde er aufgebaut. Das ist also noch recht frisch, wenn man so will. Entdeckt wurde dieser ganze Missstand in diesem Ausmaß eigentlich in Corona-Zeiten.
Ja, das wollte ich leider fragen. Corona vor 5 Jahren, das ist immerhin schon 5 Jahre her. Das war ja für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine besondere Herausforderung.
Ja, das war natürlich eine gewaltige Herausforderung. Da wurden wir richtig auf die Probe gestellt. Das kann man sich vorstellen. Gerade in einer Grenzregion, in der es wirklich das Selbstverständlichste ist, dass man mal über die Grenze fährt und dort arbeitet, sich um seine Familie kümmert. Wir haben ja auch Familienverhältnisse, die sind grenzüberschreitend. Schülerinnen, Schüler, die über die Grenze gehen. Und jetzt hatten wir plötzlich Corona. Und viele Grenzen in der Europäischen Union wurden geschlossen. Am Ende des Tages waren wir tatsächlich die einzige Grenze im Schengen-Raum, die geöffnet blieb. Wir haben uns da sehr stark für eingesetzt, weil wir gesagt haben, diese Grenze, die können wir nicht einfach dicht machen. Das funktioniert nicht. Das war sehr, sehr schwierig. Es fing an mit den Erfordernissen der Test-Governance. Also man kam halt zum Beispiel als niederländischer Grenzpendler nur noch nach Deutschland, wenn man einen negativen Test vorweisen konnte. Aber die Testinfrastruktur, die gab es in den Niederlanden in dieser Form gar nicht. So, und da haben wir Instrumente entwickelt, eine Testinfrastruktur in Grenznähe aufgebaut und haben zumindest erreichen können, dass der Grenzpendelverkehr aufrechterhalten werden konnte und dass auch die Betriebe weiterarbeiten konnten. Denn Sie können in bestimmten Betrieben, in denen Sie 50 Grenzpendler haben, da können Sie nicht einfach sagen, die kommen jetzt nicht mehr rüber.
Das ist wirtschaftlich überhaupt nicht tragbar.
Nicht tragbar, genau. Und das haben wir in vielen Bereichen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass bei uns täglich eigentlich das Telefon klingelte. Ich habe hier eine besondere Herausforderung. Meine Eltern sind pflegebedürftig, ich muss da 3-mal, 4-mal die Woche hin. Die wohnen aber auf der anderen Seite der Grenze. Ja, dann haben wir das als Ausnahmetatbestand in die Verordnung mit aufnehmen lassen. Das hat auch tatsächlich über sehr effiziente Taskforce-Arbeit, auch mit der Landesregierung zum Beispiel in Düsseldorf, aber auch mit Den Haag, super funktioniert. Die Provinzen waren eingebunden. Das war eine echte Kernearbeit, wo wir jeden Tag sehr, sehr viel Zeit und Kraft investiert haben, um das Leben noch irgendwo aufrechtzuerhalten, den normalen Grenzverkehr.
Sind die Erfahrungen aus der Pandemie dann auch aufgearbeitet worden, sodass man sozusagen schon darauf vorbereitet ist, wenn wieder mal so eine Pandemie ausbricht?
An vielen Stellen in der Tat ist genau das passiert. Man ist im Prinzip auch immer noch dabei, wenn Sie im Gesundheitswesen sich die Situation anschauen. Wir hatten dort eine Situation, die uns völlig unvorbereitet getroffen hat, als auf unserer niederländischen Seite plötzlich die Intensivbetten knapp wurden. Auf deutscher Seite hatten wir noch welche, wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, also die wirklich in die Geschichte eingehen wird, auf deutscher Seite Intensivbetten zur Verfügung gestellt, sodass Patienten, denen es wirklich sehr, sehr schlecht ging, nach Deutschland herübergebracht haben, die dann dort versorgt werden konnten. Das muss man natürlich dann auch langfristig dann so gestalten, dass man dafür nicht wieder alles bei Null beginnen muss, sondern dass man dort einfach Strukturen hat. Also wir arbeiten da jetzt auch gerade noch nach wie vor mit der Uniklinik in Münster unter anderem eng zusammen, mit Professor Friedrich, dem auch so eine European Health Union als Vision vorschwebt. Also etwas, was wir europaweit gestalten müssen, dass wir dort uns auch gegenseitig unterstützen können.
Mhm. Ja, das ist Europa vor Ort, mehr oder weniger, nicht? Also die Bedeutung für die Menschen ist dann auch wichtig zu wissen. Viele Menschen nehmen Europa ja eher abstrakt wahr. Was macht die Euregio für Europa, um Europa sichtbar zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, das ist natürlich die große Herausforderung. Wie macht man Europa sichtbar? Weil viele Menschen ja das weit entfernte Brüssel, das weit entfernte Straßburg natürlich auch zu Recht häufig als anonym, als abstrakt wahrnehmen. Das ist einfach weit weg. Wir müssen versuchen, quasi Europa zu den Menschen zu bringen. Und nirgendwo wird ja Europa so erlebbar und so unmittelbar wie in einer Grenzregion. Das hier ist Europa. Wir sprechen ja häufig vom kleinen Europa hier in der Grenzregion. Am Ende ist es vielleicht doch das große Europa, weil hier passiert Europa. Und wir müssen jeden Tag aufs Neue uns dafür einsetzen, dass die Menschen auch erkennen, dass das der Mehrwert Europas ist, was wir hier erleben. Dass wir frei reisen dürfen, dass wir frei handeln können und vielleicht auch gar nicht immer so in Problemen denken, sondern auch in Chancen denken. Wir haben auf beiden Seiten der Grenze wirklich so tolle Möglichkeiten und Gegebenheiten, dass wir diese beiden positiven Faktoren viel besser zusammenbringen müssen. Wir sagen immer 1 plus 1 gleich 3. Das ist das, was unsere Region so ein bisschen auszeichnet, dass wir wirklich das Beste aus zwei Ländern vereinigen und etwas Neues schaffen.
Gibt es eigentlich in der Euregio schon so ein Gefühl der regionale Identität? Kann man dann, hat sich das entwickelt in den letzten 60, 70 Jahren?
Also ich denke, so ein Stück weit gibt es das schon, aber ich sehe das auch noch als eine große Aufgabe für uns an, diese regionale oder euregionale Identität vielleicht noch stärker ins Bewusstsein zu bringen. Im Prinzip haben wir die ja schon tief in unseren Wurzeln. Also
Bedenkt, dass die, ich sag jetzt mal, die Mundart diesseits der Grenze und die Mundart jenseits der Grenze eigentlich identisch ist. Sie können sich miteinander in der Mundart unterhalten. Da spielt die Hochsprache eher eine untergeordnete Rolle, allenfalls mal in einzelnen Begriffen. Aber im Prinzip kann man sich unterhalten, grenzüberschreitend.
Absolut, das hat man früher auch viel häufiger getan.
Also übrigens mal eben eine Frage in diesem Europarat. Oder in der Euregio-Rat, so muss ich sagen. Ja. Welche Sprache wird da gesprochen?
Also die Regel ist, jeder in sein Eichental. Also jeder kann in seiner Muttersprache sprechen. Das funktioniert auch weitgehend gut. Wenn wir feststellen, okay, jetzt wird es gerade ein bisschen komplizierter, dann übersetzen wir auch mal. Und die Euregio-Ratsmitglieder haben da auch keine Scheu, sich mal zwischendurch zu melden. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Aber tatsächlich funktioniert das nach dem Motto, jeder in seiner eigenen Sprache, jeder in seiner Muttersprache. Und wir pflegen auch ausschließlich Deutsch und Niederländisch. Ja. Also bei uns, wir kommen jetzt nicht auf die Idee, irgendwann mal Englisch einzuführen.
Ja, und irgendwann werden die Protokolle natürlich auch zweisprachig wahrscheinlich
dann genau, die erstellt. Protokolle immer zweisprachig. Ja. Und wir erleben es hier und da auch tatsächlich nochmal, dass Menschen sich auf Platt unterhalten. Ja,
darauf wollte ich eben zurückkommen. Die Identität, unterhält sich auf Platt. Das ist schon mal eine Basis einer gemeinsamen Identität. Ne?
Ja, das war ja früher auch absolut üblich, dass man sich gerade im Handel, im Viehhandel und meine Vorfahren haben sich auf Platt mit niederländischen Handelspartnern unterhalten. Also wir haben ja diese gemeinsame Identität. Die Grenze selbst kam ja viel später. Also wir waren ja im Prinzip eine Region mit einer Sprache. Irgendwann wurden nationale Grenzen gezogen, wie das dann so häufig ist. Trennt man da etwas? Natürlich haben sich danach auch nationale Besonderheiten entwickelt. Daraus resultieren auch die Kulturunterschiede, die es nun mal gibt. Aber gleichwohl, wir haben eine gemeinsame DNA. Wir haben in diesem Jahr übrigens den Euregio People-to-People-Preis vergeben für ein Projekt, das sich mit Gemeinsamkeiten, historischen Gemeinsamkeiten in der Bronzezeit und
Weit weg,
sehr weit weg. Aber die Rückschlüsse, die daraus gezogen wurden, dass wir wirklich eine gemeinsame Identität, eine gemeinsame DNA haben, die sind eigentlich das Interessante. Und das hat sich ja auch sehr, sehr lange so gehalten. Natürlich gab es die große Zäsur mit dem Zweiten Weltkrieg. Das war auch eine große Zäsur übrigens sprachlich. Danach haben sich die Sprachen deutlich weiter auseinanderentwickelt. Auch übrigens die Dialekte.
Mental auch, ne?
Mental Auch die Dialekte selbst, also das Plattdeutsch wurde immer ein bisschen hochdeutscher, das Twentsplatt wurde immer ein bisschen mehr niederländisch. Also es hat sich ja da so ein bisschen auseinanderentwickelt. Gleichwohl, wir sehen ja noch die engen Verbindungen sprachlich, auch an vielen anderen Stellen übrigens.
Ja, ja.
Und wie wir sagen, wenn ich das noch sagen darf, ich finde so, wir merken auch sehr häufig, dass wir doch so, wie man so sagt, von einem Schlag sind hier in dieser Region.
Jetzt haben wir über die Gegenwart gesprochen. Wir sollten mal einen Blick in die Zukunft werfen. Welche Ziele haben Sie für die kommenden Jahre in der Origo? Jetzt nicht Sie persönlich, sondern eben halt die Origo selber.
Ja.
Wohin geht die Reise in den nächsten Jahren?
Ja, wohin geht die Reise? Ich glaube, in einem am Ende doch sich stark verändernden Europa müssen wir schon unsere Rolle finden, und wir werden auch in Zukunft, wenn Sie so wollen, eine gewisse Systemrelevanz hier haben. Und zwar dahingehend, dass wir für die Menschen die Anlaufstelle Nummer eins sein müssen, wenn es zum Beispiel darum geht, im Arbeitsmarkt zurechtzukommen, wenn ich auf der anderen Seite der Grenze vielleicht mal ein eigenes Geschäft aufbauen möchte, vielleicht auch wenn es um gemeinsame Diplomanerkennung geht, Berufsbildungsabschlüsse und so weiter. Also wir brauchen die Euregio auch in den nächsten Jahren als wirklich systemrelevanten Partner, um das Leben hier auch weiterhin vernünftig gestalten zu können. Das wird allerdings auch eine Herausforderung werden, denn Europa verändert sich gerade. Wir müssen schauen, wo wir da auch eine starke Stimme für Europa sein können, wenn es zum Beispiel darum geht, sich wieder stärker abzuschotten, nationale Prioritäten wieder nach vorne zu stellen. Da müssen wir eine starke Stimme für Europa bleiben. Und ich glaube, dass wir da auch einen politischen Auftrag haben.
Kann die Euregio auch vermittelnd tätig sein? Ich stelle mir das so vor, wir sehen jetzt, dass in den Niederlanden eine neue Regierung entsteht. Das wird möglicherweise eine ganz andere Struktur haben als die letzte Regierung. Auch da kommen Veränderungen auf die Niederlande zu. Das spielt eine Rolle bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Kann da die Euregio nicht auch vermitteln zwischen Den Haag und Berlin? Mehr oder weniger? Also was die tatsächlichen Gemeinsamkeiten und die Unterschiede anbetrifft?
Ja, also tatsächlich tun wir das auch schon und auch seit vielen Jahren, und das muss auch weiter unser Auftrag bleiben. Wir sind an vielen Stellen, sehen wir das Scharnier, das Bindeglied auch zwischen verschiedenen Einrichtungen und Instanzen, sicherlich auch zwischen Den Haag und Berlin. Wir müssen auch sehen, dass wir sämtliche Tweede Kamer-Mitglieder und sämtliche Bundestagsabgeordneten auch als beratende Mitglieder zu jeder Euregio-Ratssitzung auch einladen und sie auch hören. Und sie hin und wieder auch bei uns im Euregio-Rat Gehör finden, also die Abgeordneten, die aus unserer Region kommen. Das brauchen wir auch. Wir brauchen ja auch eine starke Stimme jeweils in den Hauptstädten. Und dadurch ergeben sich auch diese Verbindungen. Also natürlich fragt man auch als Berliner Abgeordneter aus unserer Region mal, also was passiert denn gerade in Den Haag? Wohin geht denn die ganze Reise? Und umgekehrt, Den Haag fragt bei uns also, wie schätzt ihr die Entwicklung in Berlin ein oder in Düsseldorf und Hannover? Genau. Wir haben auch noch zwei Landeshauptstädte. Also dieses Vermittelnde, das findet schon heute statt. Und wir sehen es natürlich dann immer gern, wenn sich über die Grenze auch die Abgeordneten, die Politiker, die Entscheider auch mal treffen. Das hatten wir kürzlich noch bei der nordrhein-westfälisch-niederländischen Zukunftskonferenz in Noordwijk, an der ich auch teilnehmen konnte, wo wir dann auch sehen, also die schweißen sich da auch so ein Stück weit zusammen, ne? Weil es auch wichtig ist, also Nordrhein-Westfalen und Niederlande, es ist auch wichtig, dass die beiden Verständnis füreinander entwickeln und auch darauf gucken, welche Entwicklungen zeichnen sich denn da gerade ab.
Ja, unbedingt. Herr Albrecht, unsere Zeit ist vorbei. Vielen Dank, dass Sie für dieses Interview zur Verfügung stehen. Wenn Sie noch einen Wunsch hätte, was Sie unbedingt in den nächsten Jahren für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entwickeln wollen, was wäre für Sie eine ganz wichtige Sache für die Zukunft, was die Euregio anbetrifft?
Also ich würde mich schon unheimlich freuen, wenn sich die Menschen eingeladen fühlen, einfach mitzuwirken, diesen europäischen Integrationsprozess hier bei uns in der Grenzregion voranzutreiben. Also wenn sich die Menschen eingeladen fühlen, mitzumachen, auch bei den kleinen Dingen, die so wichtig sind. Also nach wie vor halte ich es mit Alfred Moser, dem großen Pionier der Euregio, der immer sagte, ja, das ist alles Krömelwerk, mal Hilbe Langerei Krömelwerk. Also alles, was zwischen den Menschen da passiert in der Völkerverbindung, ist alles so kleines Krümelwerk, aber es ist halt extrem wichtig. Und da würde ich mich freuen, wenn jeder Mensch in der Euregio sich eingeladen fühlt, an diesem kleinen Krümelwerk Tag für Tag mit uns gemeinsam mitzuarbeiten.
Ja, wunderbar. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Almering. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie für dieses Interview zur Verfügung standen. Ich wünsche Ihnen und der Euregio sehr viel Erfolg in allem, was Sie für die nächsten Jahre sich vorgenommen haben. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.